Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir legen die Enzyklika Spe Salvi von Papst Benedikt aus und sind bei der Nummer 10 angelangt. Es geht um die Hoffnung und die Hoffnung, die natürlich sich nicht nur auf das irdische Leben erstreckt. Kava, das hebräische Wort für Hoffnung, heißt ausgespannt sein, und im christlichen Verständnis ist das ein ausgespannt sein auf Ewigkeit, auf etwas, was diese irdische Zeit überragt. Ewiges Leben, was ist das? Darauf geht er nun ein, das haben sich sicher manche von Ihnen auch schon gefragt. Und Papst Benedikt geht auch dann dieser Frage nach, denn für viele ist das ewige Leben deshalb nicht erstrebenswert, weil sie sich ganz einfach nichts darunter vorstellen können. Ein Mitbruder hat einmal bei einer Vorlesung dann gesagt, er stellt sich das vor wie friedlich wiederkäuende Kühe auf einer Wiese. Kann man natürlich auch so als Bild sich vor Augen halten, aber so ganz prickelnd und interessant ist das auch wieder dann nicht. Die Geschichte vom Mündner im Himmel zeigt auch, wie schwer es ist, sich den Himmel jetzt wirklich vorzustellen, ohne dass es richtig langweilig wird, wenn es immer das Gleiche ist. Mit all dem haben wir über den Glauben und die Hoffnung des Neuen Testaments und der frühen Christenheit gesprochen. Aber es ist immer noch nicht sichtbar geworden, dass wir nicht bloß von Vergangenem reden, sondern dass all dies mit dem Leben und Sterben des Menschen überhaupt, also auch mit uns hier und heute, viel zu tun hat. Wir müssen uns nun ganz ausdrücklich fragen, ist christlicher Glaube auch für uns heute Hoffnung, die unser Leben verwandelt und trägt? Ist dieser Glaube für uns performativ, das heißt, eine Kunde, die das Leben selbst neu gestaltet, oder ist er nur noch Information, die wir inzwischen beiseite gelegt haben und die durch neuere Informationen überholt werden kann? Er geht dann von der klassischen Form des Dialogs aus, mit der das Taufritual die Aufnahme des Neugeborenen in die Gemeinschaft der Glaubenden und die Wiedergeburt in Christus eröffnete. Der Priester fragte zunächst den von den Eltern gewählten Namen des Kindes und dann weiter, was begehrst du von der Kirche? Die Antwort ist den Glauben. Und was gibt dir der Glaube? Das ewige Leben. Nach diesem Dialog suchten die Eltern für das Kind den Zugang zum Glauben, die Gemeinschaft mit den Glaubenden, weil sie im Glauben den Schlüssel sahen für das ewige Leben. Also geht es bei der Taufe keineswegs nur um einen Sozialisationsakt, Sozialisierungsakt in eine Gemeinde hinein, nicht nur um die Aufnahme in eine Gemeinschaft, die Kirche, sondern die Eltern erwarteten für den Täufling mehr. Dass ihm der Glaube, zu der die Körperlichkeit der Kirche und die Sakramente gehören, Leben schenkt. Und zwar nicht irgendwelches, sondern das Ewige. Da steht nun die Frage auf, wollen wir das eigentlich ewig leben? Vielleicht wollen viele Menschen den Glauben heute einfach deshalb nicht, weil ihnen das ewige Leben als nichts Erstrebenswertes zu sein scheint. Sie wollen gar nicht das ewige Leben, sondern dieses jetzige. Und der Glaube an das ewige Leben scheint dafür eher hinderlich zu sein. Ewig, endlos weiterzuleben, scheint eher Verdammnis als ein Geschenk zu sein. Wenn Sie die Zukunftsromane ein bisschen so lesen, Brave New World von Aldous Huxley oder Wir von Samyatin oder Big Brother, dann können Sie dort feststellen, dass meistens der Tod irgendwie hinausgezögert worden ist oder schon besiegt worden ist und dass die Menschen überhaupt nicht glücklich damit werden. Aus theologischer Sicht ganz klar, weil wir eben nicht nur für diese Erde geschaffen sind. Ewig endlos weiterzuleben, so nochmals der Papst, scheint eher Verdammnis als ein Geschenk zu sein. Gewiss, den Tod möchte man so weit hinausschieben, wie nur irgendwie möglich. Aber immerfort und ohne Ende zu leben, das kann doch zuletzt nur langweilig und schließlich unerträglich sein. Genau das sagt zum Beispiel der Kirchenvater Ambrosius bei der Grabrede für seinen heimgegangenen Bruder Satyrus. Der Tod gehörte zwar nicht zur Natur, also Gott hat ihn am Anfang nicht in das menschliche Wesen hineingeschaffen, aber er ist zur Natur geworden. Gott hat ihn nicht von Anfang an vorgesehen, sondern ihn als Heilmittel geschenkt. Der Übertretung wegen ist das Leben des Menschen von der täglichen Mühsal und von unerträglichem Jammer gezeichnet und so erbärmlich geworden. Ein Ende der Übel musste gesetzt werden, damit der Tod wiederherstelle, was das Leben verloren hat. Unsterblichkeit wäre mehr Last als Gabe, wenn nicht die Gnade Gottes hineinleuchten würde. So dieses Ambrosius-Zitat. Vorher schon hatte er gesagt, der Tod ist nicht zu beklagen, Er ist Ursache für das Heil. Was immer der heilige Ambrosius mit diesen Worten genau sagen wollte, wahr ist, dass die Abschaffung des Todes oder auf sein praktisch unbegrenztes Hinausschieben die Erde und die Menschheit in einen unmöglichen Zustand versetzen und auch dem Einzelnen selber keine Wohltat erweisen würde. Offenbar gibt es da einen Widerspruch in unserer Haltung, der auf eine innere Widersprüchlichkeit unserer Existenz selbst verweist. Einerseits wollen wir nicht sterben, will vor allem auch der andere, der uns gut ist oder vielleicht unser Partner ist, nicht, dass wir sterben. Aber andererseits möchten wir doch auch nicht endlos so weiter existieren und auch die Erde ist nicht dazu geschaffen. Was wollen wir also eigentlich? Diese Paradoxie unserer eigenen Haltung löst eine tiefere Frage aus. Was ist das eigentlich Leben? Und was bedeutet das eigentlich Ewigkeit? Es gibt ja Augenblicke, in denen wir plötzlich spüren, ja, das wäre es. Das wahre Leben, so müsste es sein. Daneben ist das, was wir alltäglich Leben nennen, gar nicht wirklich Leben. Augustinus hat in seinem an Proba, eine reiche römische Witwe und Mutter dreier Konsuln, gerichteten großen Brief über das Gebet einmal gesagt, eigentlich wollen wir doch nur eines, das glückliche Leben. Das Leben, das einfach Leben, einfach Glück ist. Und der Papst kommentiert das so, um gar nichts anderes beten wir im Letzten. Zu nichts anderem sind wir unterwegs. Nur um das eine geht es. Aber Augustin sagt dann auch, genau besehen wissen wir gar nicht, wonach wir uns eigentlich sehnen, was wir eigentlich möchten. Wir kennen es gar nicht. Solche Augenblicke, selbst solche Augenblicke, in denen wir es zu berühren meinen, erreichen es nicht wirklich. Wir wissen nicht, um was wir bitten sollen, wiederholt er ein Wort des heiligen Paulus. Wir wissen nur, das ist es nicht. Im Nichtwissen wissen wir doch, dass es aber sein muss. Es gibt da, um es so auszudrücken, eine gewisse wissende Unwissenheit, so schreibt Augustinus. Wir wissen nicht, was wir wirklich möchten. Wir kennen dieses eigentliche Leben gar nicht. Und dennoch wissen wir, dass es etwas geben muss, das wir nicht kennen und auf das hin es uns drängt. Also auch wieder ein bisschen so eine widersprüchliche Situation. Ein Heiliger hatte einmal ganz besondere tiefe Erfahrungen von Frieden und Glück und er hatte die Gabe, auch mit Christus sprechen zu können und er sagte, ich möchte im Himmel eigentlich gar nicht mehr als nur dieses Glück, das ich jetzt habe, dass mir das bleibt. Dann sagt Christus zu ihm, dann bist du aber sehr bescheiden, denn ich sage dir, der Friede und das Glück, das du dort in der Ewigkeit im Haus des Vaters bekommst, ist 100-mal mehr. Also das zeigt auch wieder die Problematik auf, wie kann man etwas, was 100-mal mehr unseren Erfahrungshorizont übersteigt, anstreben, wenn man es gar nicht erfahren hat, wenn man es nur so ganz umrisshaft und nur relativ selten berührt, um es so auszudrücken. Aber wir wissen, dass es das gibt und es drängt uns darauf hin. Es segne, heile und behüte sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.